Moin Moin, lieber Lars.
Einen wunderschönen guten Morgen. Sagt man guten Morgen, wer weiß, wann wir gehört werden. Aber ich finde, für ein gutes guten Morgen ist immer Platz.
Das stimmt in der Tat. Ich mag das Moin. Also ich mag das total, wie ihr ja bei euch in Hamburg sagt.
In Hamburg. Naja, gibt es ja ganz große Unterschiede. Ne? Es gibt ja dieses Moin Moin und dieses Moin. Da gibt es also gefühlt das Abhandlungen darüber, Aufsätze, Doktorarbeiten.
Doktorarbeiten, ja, nicht wirklich.
Naja, nee, also ja, also es, ne, mir sei die Übertreibung verziehen, aber es ist tatsächlich so, dass die einen sagen Moin Moin, das sagen aber eigentlich nur die Zugezogenen.
Ja.
Nun bin ich zwar ein Zugezogener, komme aber aus Norddeutschland und da, also von der Insel Rügen, auf der man glaube ich noch wortfauler ist als hier im Hamburger Norden quasi,
was das zur würde Folge ich hat.
Naja, was aber zur Folge hat, dass ich halt mit so einem brummigen Moin eigentlich völlig zufrieden bin. Und ich auch sehr viele kenne, die sagen so, Moin, Moin ist ein Aufsatz. Ja, das ist viel zu lang. Ja, ich will kein Gespräch anfangen, sondern ich will Kuckuck sagen. Also, hallo, hier bin ich. Und damit muss ein Moin genügen.
Ist das aber allgemein legitim bei euch? Also sprich, wenn du jetzt einen wichtigen Banktermin hast, wo es halt um die Finanzierung deiner Großvilla geht, würdest du dann zum Bankberater auch Moin sagen oder würdest du schön guten Tag sagen?
Na, ich sage Moin, Moin, weil ich meine, ich habe so viel Geld, ich muss der Bank ja was geben. Nee, also ich glaube schon, kommt ein bisschen darauf an. Also es ist auf jeden Fall nicht grundsätzlich falsch. Laissez-faire da aufzukreuzen. Und mir fällt auch auf, dass an sehr, sehr vielen gesellschaftlich quasi wichtigen Punkten, Momenten und so weiter eben tatsächlich da so ein Moin kommt. Also wo man jetzt auch sagt, guten Tag, grüße Sie, Herr. Nö, da ist schon, abgesehen, glaube ich, lässt sich so ein Banker davon auch überhaupt nicht beeindrucken. Also entweder hast du gute Zahlen zu präsentieren oder eben nicht. Ja, Moin oder nicht Moin ist,
glaube ich. Aber der NDR sagt noch nicht Moin, oder?
Beim NDR im Radio oder was?
Nee, im Fernsehen oder im Radio, egal wo.
Eine sehr gute Frage. Jetzt, es kommt ein bisschen raus, dass ich wenig NDR gucke.
Die 80 Millionen andere.
Ja, gut, die öffentlich-rechtlichen haben es ja nun schwer dieser Tage.
Ich habe jetzt aber auch schon
das erste Mal NDR gefühlt geguckt seit Ewigkeiten von dieser einen Sendung da vom NDR Schleswig-Holstein, also aus Kiel, diese Sondersendung, wo alle Mitarbeiter protestierten. Das habe ich mir angeguckt. Es sei mir verziehen. Ich finde das aber trotzdem alles ganz toll, was der NDR macht.
Kann ich ja verlinken dann letztlich
wir können jetzt
bei der Ankündigung des Podcastes.
Oh Gott, falls ich jemals irgendwie den Fuß in die Tür setze, dann kommt sofort einer. Hängt jetzt so ein Foto in der Tür. Ich habe sowas. Ich habe ja wirklich, muss ich dir erzählen. Ich habe mal gemacht mit einem Gastro-Kollegen von dir, mit dem Daniel Fischer aus Dresden, also ein Fernsehformat für den MDR. Wir haben Restaurants getestet. Und das lief dann so, dass wir also uns so ein paar Restaurants ausgesucht haben, ich sag jetzt mal 50, wo wir am Ende 10 getestet haben. Die haben wir alle angeschrieben und gesagt, hab quasi gefragt, ob das in Ordnung ist, dass wir sie im Zeitraum der nächsten, keine Ahnung, 8 Wochen mal besuchen und mal testen. So, und wenn sie das nicht wollen, bitte melden, ansonsten kommen wir halt. Gab es auch tatsächlich ein paar, die gesagt haben, nee, wir sollen nicht vorbeikommen, was ich eigentlich auch. Also wir haben ja sehr normale Restaurants getestet, ja, also so, es geht ja um, war für den MDR-Nachmittag, da musste ich jetzt nicht irgendwie in 2-Sterne-Laden rein. Und gab eben tatsächlich welche, die gesagt, nee, auch besser nicht, okay.
Kannst du ruhig mit Namen arbeiten, also da kann
ich. Ja, das ist leider schon lange her, also ich würde jetzt da auch überhaupt nicht hinterm Berg halten wollen, aber ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Na, egal, und auf jeden Fall waren wir dann im Thüringen, jetzt habe ich wieder einen Namen vergessen, der war also klassisches Wirtshaus, sage ich jetzt mal, mit wirklich einer top Handwerksküche, sage ich jetzt mal, also dann Klöße und Braten und alles super. Und dann gehen wir dann, also die haben sich total gefreut, dass wir gekommen sind, und dann kommen wir in die Küche rein und dann hängt wirklich hinter der Tür ein Schild, also so ein ausgedruckter Zettel, Achtung! Restauranttester MDR. Ein Foto von Daniel. So, der ist es. Wenn der kommt, dann. Das war ziemlich lustig.
Ist ja niedlich. Ich habe das ähnlich mal erlebt bei der Parlamentarischen Gesellschaft in Berlin. Das ist ja mehr oder weniger die Kantine vom Bundestag.
Die Kantine?
Ich hatte, ein Freund von mir war da Sommelier und ich hatte, als ich im Weinhandel tätig war, ich versuche das gerade irgendwie zu rekonstruieren, habe ich die mal besucht, weil ich da ja eben auch viel umhergefahren bin und hatte da auch Zugang, habe den Weinkeller anschauen dürfen und so weiter. Es war sehr, sehr interessant, sehr imposant. Und jedes Mal, wenn der Bundestag so einmal komplett ausgetauscht wurde, haben die angefangen, die ganzen Bilder aufzuhängen von den neuen Ministern und damit sie die eben auch mit Namen ansprechen können und von der neuen Bundeskanzlerin und so weiter. Das fand ich auch sehr interessant. Also wenn sie da, es war in der Tat, also nein, es war nicht die neue damals, es war um 2005 oder so. Aber ich fand das eben sehr interessant, dass da die Bilder der Einzelnen hingen und die Namen da eben aktualisieren. Das stelle ich mir dann auch problematisch und auch richtig richtig stressig vor. Also da, wenn du mit einmal einen kompletten Austausch deiner Kundschaft hast und das dann komplett neu lernen musst, ist spannend. Aber was
ich noch interessant, ich muss da ganz kurz nochmal nachhaken. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe und ich kann da ja zwischen den Zeilen lesen, es gibt im Bundestag einen eigenen Weinkeller.
Nicht im Bundestag, aber in der Kantine daneben. Das ist schräg gegenüber sozusagen. Und die haben ein Restaurant, also wir nennen es jetzt Kantine, wo sehr versierte Leute, sehr versierte Köche arbeiten, sehr versierter Sommelier. Liebe Grüße. Und wenn die außerstaatliche Gäste haben, dann werden die dorthin eingeladen. Es wird groß aufgekocht und werden dort serviert. Ach so, weil sie auch für die Staatsessen
zuständig
sind. Ja, genau. Also es ist nicht nur die reine Kantine, wo die sich da mittags einen reinhelfen.
Das hätte ich jetzt spannend gefunden. Da hätte ich dann auch mal vorbeigeguckt. Okay, interessant.
Also ich glaube, es ist auch relativ schwer, da normalen Zugang zu haben. Aber der ein oder andere, oh Gott, da kriege ich jetzt Ärger, verfolgt seine Plenarsitzung auch dort mit einem Glas Wein in der Hand. Habe ich mal gehört, also, irgendwie.
Ich mache das ja auch, dass man sich schöne, also wenn das ein unterhaltsamer Film oder ein bereicherndes Interview oder irgendwas ganz Tolles, da kann man sich auch so ein Gläschen zu genehmigen, finde ich. Das finde ich in Ordnung. Habe ich jetzt ja im Bundestag nicht mit gerechnet, aber hervorragend. Aber
letztlich ist ja egal, wo sie schlafen. Also daher dann. Ja, however. Interessant fand ich jetzt, um auf unsere Moin-Diskussion nochmal zu kommen, dass das mittlerweile ja auch nach Rügen geschwappt ist. Also ich fand das anfänglich ein bisschen befremdlich, dann amüsant und dann interessant, dass eben ganz, ganz viele dort mittlerweile auch Moin sagen. Das dort aber niemals, also zu meinen Jugendzeiten vorkam. Also als Kinder haben wir niemals Moin gesagt.
Nein,
mittlerweile aber
korrekt. Viele. Also mein Onkel zum Beispiel oder Großväter, sonstige Anverwandte, die haben höchstens, also die haben gar nichts gesagt. Ne? Da hat mal reingekommen, da wurde mal angeguckt, da gab es so einen Brumm. Und das musste dann irgendwie auch reichen. Ja. Also ich war mal mit meinem Großvater, meinem Onkel, war ich mal Bier trinken in so einer Hafenkneipe. Und das war so ganz am Anfang meiner Laufbahn als Journalist und die ersten Auslandsreisen, keine Ahnung, weiß ich gar nicht, was ich alles gemacht habe. Aber irgendwie bin ich dann also heimgekommen und wollte dann also ganz stolz was erzählen. Und dann sitze ich so mit den beiden Herren da und erzähle und so, und die gucken mich immer grimmiger an. Und dann sagt dann der Onkel Horst, sagt dann zum Moin Junge, zu mir zum Trinken hier oder zum Quatschen? Und dann dachte ich auch so, okay, ist halt so. Also das ist auch immer wieder lustig, wenn ich auf Rügen bei meiner Familie bin, dass ich schon sehr proaktiv von mir und meinem Leben was erzählen muss, damit die quasi im Bilde sind. Weil die, vielleicht ist das ja nur meine Familie, die sich nicht für mich interessiert, aber so die das ist schon sehr zurückhaltend, so die so guckt man und dann nickt man und dann brummt man und dann geht man wieder ins Bett. Naja, gut, das dazu.
Ja, aber wirklich einen Sinn im Moin habe ich noch nicht gefunden, entgegen zum Grüß Gott, was ich letzte Woche hören durfte. Ich war ja in Bayern unterwegs.
Was hast du denn in schönen
eigentlich
Bayern gemacht?
Erzählt oder in München? Also München zählt München eigentlich zu Bayern? Aber ist es
ja,
da genauso wie mit Wien und Österreich, dass die Wiener keine Österreicher? Ich glaube schon, dass die Münchner Bayern sein wollen, oder? Oder sind die auch genauso autark?
Also ich bin jetzt selber Bayer zu sein, dennoch habe ich sehr viele sehr sehr gute Freunde in Bayern, die auch Bayern sind zum Teil. Wo mein bester Freund, der in München wohnt, schon seit, weiß ich nicht, 20 Jahren oder sowas, kommt lustigerweise aus Wismar. Aber, aber ich finde, dass er das inzwischen auch, also Peter, Billy Grüße, der heißt auch, er heißt Peter oder wird er auch im Bayerischen im Billy genannt. Ne? Also das okay. ist auch schon so eingebayert. Aber ich finde, man muss einen großen Unterschied machen bei dieser Wien, Österreich oder New York, Amerika. Meistens sind das die Hauptstädte von Ländern, die dann, ich sag mal, zu Weltstädten avancieren. Ja, Wien zweifelsohne eine Weltstadt. Wenn auch ein bisschen piefig. Nein, Gottes Willen.
Echt?
Nein, ich finde, es ist ja schon sehr, sehr, es ist nicht so eine offene Stadt, wie das zum Beispiel Berlin ist. Das ist ein anderer Kreis, zumindest mal in meiner Wahrnehmung. Aber ich möchte mich jetzt weder mit Österreichern noch mit Bayern anlegen. Also insofern, die Hauptstädte haben schon einfach, weil sie Weltstädte werden und da wirklich sehr viele andere Dinge passieren als im Rest des Landes und in Österreich, ich meine, es war gerade in den 70er Jahren eine große Wirtschaftsdrehscheibe, Treffpunkt Ost-West und all das. Und dann entwickeln sich diese Städte wirklich sehr, sehr eigen und haben dann irgendwann tatsächlich klar sprechen die da die Sprache, aber es ist schon ein sehr eigener Kreis und hat dann immer vergleichsweise wenig mit dem Rest des Landes zu tun. Und dem Bayern ist ja nur, sag ich jetzt mal, die Hauptstadt von Bayern. Und insofern ist das schon wirklich auch, da wird rumgebayert und der Rest ist, glaube ich, zufrieden. Also gut, wenn man jetzt diese Oberbayern, Unterbayern, Franken-Diskussion aufmacht, da wird es sicherlich auch irgendwas geben. Aber ich glaube, so im Großen und Ganzen kann man sagen, so in München wohnen auch Bayern.
Ich habe aber München auch für mich
ein bisschen abgeschworfen, ja.
München wieder für mich ein bisschen entdeckt. Also ich fand, wir hatten eine ganz tolle Reise, es war großartig, die Menschen waren unglaublich liebenswürdig und eine tolle Stadt. Also durchaus eine Reise wert und ich werde mit Sicherheit wiederkehren. Wir hatten aber in der Tat ein Ziel. Und das Ziel waren nicht die Weinbars, die wir dort besucht haben, die auch mehr als großartig waren. Also wir hatten da wundervolle Erlebnisse, sondern wir waren unterwegs für die Weinvisionen. Hast du mit Sicherheit noch nicht gehört?
Okay, also wenn du das sagst, ich es noch nicht gehört habe, dann habe ich das noch nicht gehört. Ich bin ganz gespannt.
Weil es das erste Jahr ist, wo wir das initiiert haben, zusammen mit der Firma Zier. Und ich würde dann auch ganz gerne diese Plattform hier nutzen, um das zu erklären. Und es geht bei den Weinvisionen darum, dass eine Jury versucht, ganz besondere Weinhändler zu finden. Ich habe davon auch mal im Podcast schon mal erzählt. Da hast du von deinem Hamburger Händler erzählt und wie sehr du ihn wertschätzt, dass du viel zu selten dort bist. Wir haben versucht, kleine Weinhandlungen zu finden in Deutschland, die eben sehr persönlich agieren, die diesen Weinmotor vorantreiben, die Weintrends setzen, die das Persönliche im Weinleben intensivieren und Weinemotionen emporrufen. Und es gab verschiedene Voraussetzungen, dass eben kein Online-Händler ist, dass er nicht viele Filialen hat. Und nicht übermäßig, also groß ist sozusagen von der Art her. Und das war auf der einen Seite unglaublich schwer, weil jeder, der irgendwo handelt, versucht ja auch sein Handeln zu multiplizieren, versucht immer größer zu werden. Und eben diese ganz kleinen agierenden Geister zu finden, war nicht einfach, unglaublich spannend. Und man wird sich dessen erst bewusst, also dass die dem Wein ihr Leben widmen, dass die richtig für den Wein da sind, dass die eine richtige Philosophie haben und wie viel es davon eigentlich, aber zugleich auch wie wenig es eigentlich gibt und wie stark die zu leiden haben. Nicht nur unter Pandemie, Corona, Onlinehandel, nicht nur unter eigentlich auch der Bequemlichkeit der Menschen, dass man eben im Wocheneinkauf natürlich auch den Wein mitnimmt, nicht nur unter manchmal eben auch der Schwellenangst, die manche haben, um einen Weinhandel zu betreten, sondern eben ganz, ganz vielen anderen eben auch Alltagsdingen, wie eben auch wirtschaftlichen Zwängen oder wie auch immer, oder eben auch Preisdruck gegenüber der Online-Situation. Und die haben wir gefunden und sind dabei, in so ganz kleinen Deutschland-Touren diese auszuzeichnen und waren, und das hat uns nämlich nach München gebracht, neben dessen, dass wir eine Weinhandlung haben, die wir auszeichnen möchten, zwei Weinpersönlichkeiten, männlich-weiblich, haben wir auch einen Preis der Jury. Und der hat uns zum Jörg Linke nach Hohenbrunn, das ist so eins der Weltdörfer dieser Erde, geführt, ist in der Nähe von München. Wahnsinnig idyllisch. Und der Jörg Linke, der hat den Preis der Jury bekommen. Also es gab noch so wie eine Wildcard, wo wir sagen, okay, wir halten uns als Jury die Möglichkeit frei, einen auszuzeichnen, der sich in dieser Weinwelt wahnsinnig engagiert. Und der Jörg hat eben auch so ein bisschen darüber erzählt, was er alles tut. Also wie er mittels des Weines karikativ unterwegs ist. Die haben verschiedene Projekte in Südafrika, wo sie nicht so privilegierten Menschen eben die Chance geben, mit dem Wein eine Existenz aufzubauen oder eben einfach was zu tun. Also die haben teilweise in Südafrika in den Townships Reben verteilt, die Leute halt in ihren Hintergärten, insofern man das so bezeichnen kann, pflanzen können, Trauben eben wachsen lassen können und die dann irgendwann abliefern, daraus sollte Wein werden. Das scheiterte so ein bisschen daran, dass die Trauben gegessen wurden. Aber daraus resultierten eben andere Projekte, dass man eben in diesen Townships eben Weine produziert oder die Leute eben dazu animiert, sich im Weinbau zu engagieren, da tätig zu sein. Er hat ein Projekt gehabt wie die Blindprobe, wo man, also später entstanden ja viele Blindenrestaurants, aber weit vor dieser Zeit.
Also die Blindprobe für Blinde?
Nee. Nicht für Blinde, sondern für Sehende, dass die eben ähnlich wie in blinden Restaurants in einen dunklen, absolut schwarzen Raum geführt werden und dort Wein probieren können.
Wow.
Das Ganze wurde serviert von Blinden oder eben begleitet von Blinden, die Leute halt zu ihren Tischen geführt haben und so weiter, geholfen haben beim Wein verteilen, Wein ausschenken, denen zur Seite standen, weil sie sich halt in diesem dunklen Raum zurechtgefunden haben von einem Moderator, einem Sommelier in der Regel, der das Ganze begleitet, moderiert hat. Und es war so eins meiner intensivsten Weinerlebnisse, die ich hatte, sowohl als Moderator als eben auch als Gast. Später, wie gesagt, entstanden eben verschiedene auch Dunkelrestaurants, blinden Restaurants, wo eben auch blinde Kellner tätig waren. Aber er war da einer der Vorreiter und ist so in seinem jetzt wahrscheinlich schon 40-jährigen Tun, also ein so unglaublich engagierter Geist, einfach großartig. Ein weiterer Weg sollte uns nach Nürnberg führen. Leider hat es das nicht, weil der Ausgezeichnete plötzlich Corona bekommen hat. Also es war dann ganz, ganz blöd und eben auch ein Zeichen dieser Zeit. Das ist der Martin Köstler. Hast du von Martin Köstler schon mal gehört?
Wenn ich jetzt Nein sage, ist das schlimm?
Es ist in der Tat tragisch.
Na gut.
Also Martin Köstler ist in Nürnberg ansässig, hat die K&O Weinhalle und das ist ein so polarisierender, innovativer, eigentlich dann, ich weiß gar nicht, ob das Wort grundsätzlich negativ behaftet ist, fundamentalistischer ist eigentlich, oder? Aber wenn du fundamental von etwas berichtest oder davon überzeugt bist, ist es eigentlich nicht schlecht. Aber er ist von seinem Tun und Schaffen und Wissen so dermaßen überzeugt, dass er eben ganz, ganz stark damit polarisiert, auch sein Weinprogramm daher heraus resultierend zusammenstellt und in einer zweiten Ebene unglaublich tiefsinnig sowohl mit seinen Kommunikationspartnern als eben auch mit seinen Weinen umgeht. Und das ist ein Weinhändler, den ich dir wirklich ans Herz legen kann, der wahnsinnig gerne und viel schreibt und einen solchen Tiefsinn an den Tag legt und neben dessen eine wahnsinnig spannende Persönlichkeit ist. Also Martin Köstler kann ich dir sehr ans Herz legen oder einfach auch mal auf die Internetseite schauen. Du findest dort so viel Wissenswertes über Boden, über naturnahen Weinbau, über ökologischen Weinbau.
Ich habe es ja mal gegoogelt im Nebenbei. Also hier Köstlers Klartext, ja, der Wein und sein Preis zum Beispiel.
Mhm. Okay. Also du hast heute eine Lektüre, bevor du ins Bett gehst. Also kann ich dir ganz, ganz doll ans Herz legen. Und das ist eben jemand, der zwar auch einen Online-Handel hat, aber der eben mit seinem stationären Geschäft in Nürnberg und darüber hinaus extrem interessiert und engagiert ist.
Da kann ich auch noch was beisteuern von wegen Hamburg-München. Also es gibt einen Münchner, der hier in Hamburg-Eppendorf einen Weinladen betreibt, Rebsaal mit Namen. Ralf Schindler heißt der Kollege und ist ein wahnsinnig engagierter und auch sehr wissender Weinhändler. Also wer in Hamburg mal einen tollen Weinladen sucht, kann ich nur wärmstens empfehlen. Warum sagt man eigentlich wärmstens empfehlen? Also kann ich empfehlen.
Ich weiß nicht, sag du mir das. Du bist ja der Wissensbär hier bei uns.
Der Wissensbär. Aber warum empfiehlt man etwas warm? Das ist auch eine auch eine Aufgabe vielleicht, die ich zu späterem Zeitpunkt lösen möchte. Aber wir haben es ja schon mit Moin Moin probiert. Ist ja. Aber es ist schon, bedingt, ich glaube, das können wir nochmal festhalten zu Moin, doch eine eher norddeutsche Geschichte, die also in im Süden Dänemarks wird das auch, sagt man auch Moin, ne? Oder so eine ähnliche Variante. Ja, ja. Und und im Norden Polens gibt es das tatsächlich auch. Ja, da gibt's hier die Kaschuben, also ist ein eigener Stamm. Das ist wirklich vergleichsweise verbreitet. Es gab immer, es gibt, glaube ich, noch so in sowas Ähnliches wie Moins. Das gibt's tatsächlich in der Schweiz auch nochmal. Aber grundsätzlich ist das hier im Norden verbreitet. Ob das dann nun Moin oder nur Moin Moin oder wie auch immer, teilweise auch als Abschiedsgruß. Ne? Also nicht nur Hallo, sondern auch, ja, da kann man,
wenn,
also
ich wenn bin ihr da geht, ganz sagt sicher, ihr Moin.
Bitte?
Wenn ihr geht, sagt ihr Moin in Hamburg.
Nee, in Hamburg nicht, aber es gibt tatsächlich, da verwendet man auch das Moin nochmal als Abschiedsgruß.
Ich dachte, es käme aus dem Plattdeutschen.
Aus dem Niederdeutschen, also richtig.
Das ist, ja.
Von
das
guten ist, Morgen, wenn man kannst auch im Niederdeutschen wird ja auch guten Morgen in irgendeiner Art und Weise gesagt, aber das Moin gilt, sag ich mal, für den ganzen Tag.
Das ja. Und ich hätte gedacht, es käme nicht aus dem guten Morgen, also aus dem Morgen, sondern aus dem plattdeutschen Begriff für niedlich. Aber das ist jetzt auch wieder blödes Halbwissen. However.
Also ja, bevor wir jetzt irgendwem anlegen, also es gibt ja noch die Variante Moinsen, das wird lustigerweise auch in Sachsen verwendet. hier in Hamburg hast du so, wenn so junge Menschen, das muss man ja selber feststellen, dass man ja selber schon alt ist, aber so jüngere Leute, die höre ich auch so Moinsen brabbeln. Also da gibt's ganz bestimmt, also wenn mich jetzt das Internet bemühen würde, da gibt's bestimmt ganz viel zu.
Aber Sachen wie Moinchen oder sowas ist verpönt.
Moinchen, ich finde auch
oder Moinchen schon oder so, sowas irgendwie, das ist da, ich glaube, da kriegst du links und rechts ein paar.
Bin ich auch oder dafür. Also ich bin natürlich gegen Gewalt, aber aber so eine Schelle zählt ja dazu nicht, ne? Nee, aber
das redet hier im Kopf. Nicht an von deinen Erziehungsmethoden, ja genau, zu berichten, also daher. Aber ich würde das direkt überprüfen, weil unser nächster Weg führt uns nach Hamburg.
Das finde ich gut. Aber warum?
Ist es die richtige Richtung? Den St. Pauli Weinladen gibt.
Ja.
Und das ist die Stefanie Döring. Und das ist die Prämierte, weiblich dann sozusagen. Also wir haben uns auch in der Tat dazu entschlossen, einen männlichen und einen weiblichen. Wir wollten ganz bewusst nicht Weinhändler des Jahres, weil es zählt ja nicht nur für ein Jahr, wir wollten auch ganz bewusst nicht sagen, dem Besten. Weil wer nimmt sich heraus, das zu beurteilen? Und so viele kennen wir noch nicht von all den vielen. Es gibt ja um die 2.500 Weinhändler in Deutschland, also auch den kleineren. Aber ich fand es interessant, eben einen männlichen, einen weiblichen Weinhändler, den wir ganz gerne prämieren, anerkennen, auszeichnen wollten, zu deklarieren. Und Stefanie Döring mit ihrem Weinladen St. Pauli ist in Hamburg ansässig, wie eben auch der Name schon sagt, und auch ein unglaublich bunter Hund, soll nicht irgendwie despektierlich gemeint sein oder anzüglich, aber jemand, der in der Weinwelt sehr präsent ist, unglaublich engagiert ist, und ihr Motto ist eben Wein ohne Dresscode, also dass sie Wein versucht für jeden und auch für jeden Einstiegstrinker zu finden, um den Wein greifbar zu machen, was ja gerade in der Weinwelt ein riesen Problem ist. Wein einfach, also diese ganz großen Einstiegshürden zu nehmen. Und zuvor sind wir, und das ist eben auch richtig, also richtig hartes Pflaster, in Rostock.
Oh, also ich finde, ja, der Weinladen ist auch schon mal so eine Sache. Ich meine, du bist ja so quasi ein Bierviertel. ja. St. Pauli. Das ist, finde ich, auch schon mal gut, da einen Weinladen aufzumachen, wobei sich natürlich so mit Gentrifizierung und so weiter und die Veränderung der Viertel sicherlich auch auch Menschen in und auf St. Pauli wohnen, die möglicherweise auch einen Wein trinken.
Ist es eigentlich ähnlich wie jetzt in Kreuzberg oder, keine Ahnung, Neukölln oder hier in Dresden, Neustadt, cool in St. Pauli zu wohnen? Oder auf St. Pauli, sagt man doch, oder?
Auf St. Pauli.
Ja.
Ist eine gute Frage, ob das da cool ist, weiß ich. Also Hamburg zählt ja inzwischen schon zu den Städten, wo du dir gefühlt nicht so richtig aussuchen kannst, wo du wohnst. Hauptsache, du hast eine coole Wohnung, die du bezahlen kannst. Ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal. Dann ist natürlich dort der Wohnraum trotzdem noch ein bisschen billiger als jetzt in anderen Vierteln der Stadt, eben weil natürlich viel Kiez-Atmosphäre, weil natürlich möglicherweise unten eine Schenke drin und noch eine Kita und sonst was, also immer Lärm. Mhm. Das ist schon, also auf St. Pauli wohnen ist schon sehr urban und ist, glaube ich, schon doch eher für Leute, die ein bisschen jünger sind und ja, jetzt nicht mit Kindern hantieren und viel Grün brauchen, sondern das ist so, ja, Hamburger Leben hochkonzentriert, sag ich mal, hochverdichtet. Und ja, muss man wollen. Also, keine Ahnung, mit 18, 19, 20 oder so als Student wäre ich, glaube ich, auch nach Pauli gezogen und hätte da die Kühe fliegen lassen. Ja, jetzt mit meinen, Gott, bin ich alt, also in meinem Alter bin ich so in den etwas grüneren Alsternahen Stadtteilen fühle ich mich wohler. Ja.
Kommt dann wahrscheinlich nachher im vierten Frühling, dass du dann wieder deine Jugend aufleben lassen möchtest und
ich muss aber gestehen, ich war ohnehin nie der totale total Partyverrückte. Also ich war schon eher schon relativ früh in meinem Leben jemand, der ganz gerne mit seinen Freunden essen gegangen ist oder gerade weil man sich nicht so oft sieht, ja irgendwie miteinander auch reden will. Und das ist, finde ich, so bei so Party, Disco immer so eine Sache, weil man sich da irgendwie anschreit. Ich habe das auch jetzt wieder. Ich war auch in München und habe aber tatsächlich war ich auf der Wiesn.
Riesendiskussionsthema. Also allgemein auch in München?
Ja. Nun muss ich dazu gestehen, dass es sehr einfach war, irgendwie da hinzufahren, weil Freunde von uns, denen gehört Paulaner und das war sehr, sehr, sehr angenehm, weil natürlich all diese organisatorischen Probleme, die man so hat mit einer Wiesn, also was kriegt man dann, Tisch und wie und wo sitzt man und wie lange und so weiter, das war alles sehr einfach, weil man da in so einem bisschen abgetrennten Bereich saß und ich auch an dieser Stelle nur noch mal sehr herzlich für diese wirklich sehr angenehme Einladung bedanken kann. Und da war das so, dass es da auch nicht so laut war, ne? Und da konnte man sich tatsächlich auch unterhalten. Und wenn du halt siehst, wie die Menschen halt, wo getanzt wird, natürlich, die stehen 2 Zentimeter auseinander, brüllen und sabbern sich ins Ohr, logischerweise, damit man sich verstehen kann. Da habe ich auch so ein bisschen über Corona nachgedacht und dachte, Mensch, von wegen hier Tröpfchen, Übertragung, dass da nicht alle Corona-positiv waren, ist in meinen Augen ein Wunder oder liegt vielleicht einfach daran, dass sie sich nicht getestet haben, keine Ahnung. Aber das war schon, auf der anderen Seite war es trotzdem sehr schön. Aber was ist denn in den Fachkreisen die große Diskussion über die Wiesn?
Ja, erstmal riesen Glückwunsch an Paulaner, dass sie den Spezi-Streit dann für sich entschieden haben. Ich weiß nicht, ob das irgendwie toll oder aber hier in unserem Softdrink-Podcast, da ist das, glaube ich, nicht unwichtig, diese Ticker-Nachricht. Da fand ich es interessant, welche Kreise das mit sich zieht. Also es mit einmal nur ein Spezi zu trinken bekommst, beziehungsweise es komplett vom Markt genommen wurde. Das nur als Randnotiz, also weil ich bin nicht der riesen Spezi-Fan, aber habe das eben so am Rand mitbekommen und ja, also Paulaner Spezi darf jetzt Spezi heißen. Und irgendwie diese kleine Brauerei in Augsburg musste es dann irgendwie einstellen. Nein, es war allgemein ein Riesendiskussionsthema, weil wir eben parallel dazu ein Presselunch hatten mit extrem interessanten Pressevertretern der Firma Zier, wo wir unsere Gläser präsentiert haben, dieses Projekt Weinvision auch der Presse präsentiert haben. Und da auch schon, um den Kreis zu bekommen, ich würde später nochmal darauf eingehen, den vierten Preisträger annoncieren durften. Und das ist eben, wie gesagt, jemand, der sich in einem absoluten Brach- und Neuland vor mehreren Jahrzehnten um den Wein engagiert hat, der Armin Neumann mit seinem Wein und Meer in Rostock.
Da hattest du vorhin schon gesagt, hartes Pflaster. Also warum ist denn Rostock ein hartes Pflaster? Also nur um das nochmal herauszustellen, weil ich...
Ich kenne nicht so viele Weinhandel, also ich finde allgemein amüsanterweise ist Norddeutschland nicht unbedingt so, und da möchte ich niemanden zu nahe treten, aber weinaffin. Also egal, ob du da jetzt, es gibt zwar riesige Weinhändler, also riesig nicht vom Volumen, sondern einfach vom Bekanntheitsgrad, in Bremen, in Hamburg, in Lübeck, aber so alles dazwischen ist unglaublich schwer, und dann eben auch gerade in den östlichen Gefilden. Also ich kenne keine wirklich riesen Weinexzesse, die irgendwie in Wismar, Stralsund, Ribnitz-Damgarten oder in Greifswald stattfanden, von Rügen und Daas und Usedom jetzt ganz zu schweigen. Es gibt da eben auch kleine engagierte Seelen, wie eben den Armin Neumann, der damals diesen Weinladen ins Leben gerufen hat, interessanterweise komplett eigenfinanziert und nicht irgendwie eine große Brand im Hintergrund und unglaublich engagiert über viele Jahre. Ich weiß es nicht, warum in Norddeutschland kein Wein getrunken wird. Weißt du das? Also ich meine, du kommst aus Norddeutschland, du lebst in Norddeutschland. Es ist ja nicht unbedingt so, dass...
Die Menschen haben dazu einfach keinen Bezug. Ja,
also warum?
Also wenn ihr jetzt, keine Ahnung, bin jetzt im Fränkischen da oder keine Ahnung wo, da wachsen die Menschen mit Wein auf. Und was der Buhr nicht kennt, ne, darf man auch nicht vergessen. Wenn man eben, wenn es vorher keinen Wein gab, gibt es jetzt auch erst recht keinen Grund, damit anzufangen. Und eben, was man nicht kennt, macht man eben auch nicht. Wenn ich jetzt so, ich finde auch, wenn man auf Rügen in Restaurants unterwegs ist, also in vergleichsweise normalen Restaurants, ja, also große Weinkarten gibt es da nicht. Da gibt es drei Weine, Ende Gelände, ja. Weil eben Bier getrunken wird.
Komisch. Also es passt ja noch nicht mal gut zum Fisch. Also es gibt ja noch nicht mal da eine Begründung, dass man sagt, aufgrund der grundlegenden Kulinarik.
Naja, aber die grundlegende Kulinarik ist so die, ich sag mal, ist das Stück Fisch, ist eine Bratkartoffel mit Speck. Da kann man schon ein Bier dazu trinken. Das ist okay. Aber
könnte auch ein Wein.
Natürlich geht da jetzt zu Bratkartoffel, überhaupt zu den ganzen nordischen Gerichten. Also wenn ich jetzt mal, du hast eine Bratkartoffel mit Speck, mit Zwiebeln, ja, dann gibt es dazu, was ich auch noch kenne, gibt es ja Apfelmus dazu.
Mhm. Weil das ist ja alles Dinge, Weinbegleiter. Also ich würde zum Apfelmus kein Bier trinken.
Nee, null. Also es gibt so viele Sachen in diese Kombination dieser ganz alten Gerichte. Also das kommt ja daher, dass es alles lagerfähig war. Ne? Du musstest ja in der kalten Zeit die Dinger irgendwie, müsstest dich ja im Winter versorgen. So Kartoffel konnte man lagern, Zwiebel konnte man lagern, Speck konnte man lagern, Apfel konnte man lagern. So, das konnte man im Winter eben auch machen. Deshalb war das eben so, ist so ein klassisches Gericht. Und diese Kombination von salzig und süß ist ja ganz typisch. Also es ist die ideal, um damit Wein zu spielen. Dennoch wirst du so einem alten Bauern, wenn du dem deinen Wein stellst, dann guckt er nicht irgendwie Kopfschütteln an und bestellt ein Bier.
Komischerweise haben die skandinavischen Länder, die ja das gleiche Problem haben, uns vorgemacht, dass jetzt da seit 10 Jahren ein wahnsinniger Weinhype läuft.
Da hat sich aber auch das, also jetzt ja gerade Dänemark da kommt ja irgendwie ein Sternrestaurant nach dem anderen, also auch in Kopenhagen.
Ach, Norwegen, Finnland, also da.
Das ist Schweden. Unglaublich, was da passiert. Und da gibt's wahnsinnig tolle Gastronomen. Dann geht's denen auch ganz gut. Und der Weinhype ist ja insofern auch erstaunlich, weil der Wein wahnsinnig teuer ist. Also Alkohol im Allgemeinen wahnsinnig teuer ist. Aber der ist schon so dieses Lebensgefühl, Genuss etc. ist auf einem ganz anderen, ich will nicht sagen Level, aber da ist wirklich Bewegung und ist auch toll. Da gibt es eben nicht nur Bier.
Nichtsdestotrotz ist der Armin Neumann unser Weinladen, also zurück nach sozusagen, Rostock, den wir da, genau, zurück nach Rostock. Ich wollte den Faden beibehalten, also nicht, dass ich dich in deinen Ausführungen nicht ernst nehmen.
In den vergleichsweise belanglosen Ausführungen ist jetzt, Lars, bist du jetzt durch damit? Okay, kann ich weiterreden?
Ich wollte nicht zu sehr abstreifen. Und gut, also zurück nach Rostock. Freue mich auf diese Reise und werde im Nachhinein davon berichten. Also dann, wenn diese Folge publiziert wird, nach Hamburg? Werde ich das dann doch schön, nächste Woche.
Nächste Woche.
Also dadurch, dass wir zeitlos sind und eben auch die Folge dann erst publiziert wird. Weiß keiner, wann eigentlich
nächste Woche ist.
Ah. Genau. Aber in dem Augenblick, wenn diese Folge publiziert wird, werden alle vier schon prämiert werden. Wir haben übrigens eine sehr, sehr interessante Jury zusammengestellt. Eine der Jurymitglieder ist auch aus Hamburg oder nicht aus Hamburg, aber war in Hamburg tätig, ist jetzt gerade Mama geworden, aber war im The Fontaine, die Sommiere. Stefanie Döring? Entschuldigung, Stefanie Hehn. Oh, war ja peinlich. Zu viel Stefanies in dieser Welt. Nein, auch nicht.
Aber trotzdem, also Stefanie ist ein toller Name. Ich finde, darauf kommt es ja an.
Und ist eine fantastische Weinexpertin und hat dieses Hotel dermaßen weinaffin gestaltet und zeigt sehr vielen jungen Menschen, dass das Wein gelebt werden kann. Also als einen der Jurymitglieder, der Peter Bohn, der, ich glaube, aus Aachen kommt, in Dresden lange tätig war, oder Meißen besser gesagt, als einer der nach der Wende dieses damals sehr berühmte Weingut Schloss Proschwitz mitgestaltet hat, als Verkaufsrepräsentant und für den Erfolg des Weingutes wesentlich verantwortlich war und jetzt mittlerweile international als Weingroßhändler tätig ist. Also eben auch diese Sparte wollten wir damit bespielen. Der Christian Frenz ist ein Jurymitglied, der hier auch schon im Podcast mal tätig war oder zu hören war als Sommelier-Consultant. Also er berät Sommeliers und vermittelt Sommeliers und ist selber ein unglaublich interessanter und engagierter Weinfachmann. Und die Tanja Klein aus Berlin als PR Beraterin, Begleiterin, PR-Agentur, die eben im Weinfachhandel tätig ist. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Also ich war auch mit dabei. Und eben die Firma Zier als Schirmherr. Und eben parallel, um den Bogen zu spannen, hat es uns nach München geführt. Wir hatten dieses Pressedinner und ich war einmal wieder unglaublich begeistert, was Weingläser eigentlich ausrichten können und wie Weingläser begeistern können. Wir wollten natürlich diese Ziergläser vorstellen und fand es interessant, dass du mir gestern wieder ein Bild geschickt hast über oder wo es um Weingläser ging und wo du, glaube ich, drunter geschrieben hast, es funktioniert doch oder es ist doch toll, weil du ja die These hast, die IKEA-Gläser reichen.
Moment mal bitte. Also wir haben in einem vorangegangenen Podcast haben wir uns selbstverständlich mit dem Thema Gläser auseinandergesetzt. Und nee, das IKEA-Glas nicht. Ich habe trotzdem die These gehabt, dass das nicht, dass der Genuss sicherlich ein anderer ist oder die Wertschätzung, wenn man ein vernünftiges Glas benutzt, dann habe ich mich zumindest auf das Level mit dir einigen können, dass für mich muss das praktikabel sein und spülmaschinentauglich. Mhm. Nachdem ich aber jetzt eine ganz engagierte, man sagt nicht mehr Putzfrau, ne?
Wie sagt man?
Reinigungsfachkraft? Helferin habe ich gelernt. Haushaltshelferin. Weil Putzfrau ist so, weil natürlich gerade in Hamburg die meisten Putzfrauen irgendwie aus Polen kommen und da aber wahrscheinlich alle studiert haben oder irgendwie sowas und die halt trotzdem hier viel mehr Geld verdienen. Da sagt man eben nicht Putzfrau, sagt man eben Haushaltshelferin.
Ist das aber nicht schade, wenn so eine, also das ist ja trotzdem eine tatsächliche Beschreibung der Tätigkeit Putzfrau. Ich finde das nicht schlimm.
Ja, wie auch immer, das ist jetzt noch ein ganz anderes Thema. Auf jeden Fall haben eine ganz engagierte Dame, die sich mit Ziergläsern auskennt. Ist jetzt kein Witz. Also das sage ich jetzt nicht, weil ich irgendwie, weil du der große Zier-Brand-Ambassador bist. Sondern, und die immer ganz hervorragend sauber macht, was es natürlich mir einfach macht. Meine Frau guckt mich mal ganz böse an, wenn dann irgendwie dienstags die Putzfrau kommt und ich dann immer die Gläser stehen lasse und sie eben nicht selber sauber mache, sondern es immer darauf setze, dass die Putzfrau das macht, die Helferin das macht. Mhm. Also das ist zum einen, das macht es mir eben einfacher und zum anderen habe ich dir, das ist das Bild von gestern, da habe ich geschrieben.
Es war ja Montag, heute ist ja Dienstag, also du durftest gestern Wein trinken, weil die heute gereinigt werden.
Nee, aha, ja. Nee, das also, ja, also heute ist Mittwoch, also jetzt hätte ich quasi am Montagabend machen müssen. Zu Hause.
So, stimmt.
Aber ich habe im Büro getrunken.
Entschuldigung.
Und ich habe auch im Büro sowohl einen Weinschrank als auch vernünftige Gläser von meinem lieben Freund Silvio. Und da habe ich dir geschrieben, ja, er schmeckt doch besser aus diesen Gläsern. Es ist etwas anderes, das hat hat vielerlei Gründe. Die Beschaffenheit der Gläser, die ja wirklich sehr, sehr pfiffig sind, ist das eine. Ich glaube, das für mich selbst Entscheidendste ist, dass man, wenn man aus so einem tollen, würdigen Glas trinkt, die eigene Haltung eine andere ist. Das ist für mich das Essentiellste. Also die Kopfsache. Ja, es gibt bestimmt noch, es gibt natürlich tausend Gründe, also das mit Wein und Atmen und Bier beim Eingießen da auf diesen kleinen, wie nennt man das dann, Huckel? Ich weiß nicht, wie nennst du das Innere dieser Gläser? Wölbung.
Verwölbung, ja. Ist eine Verwölbung, also da.
All das hilft auf jeden Fall und dient dem Wein. Aber für mich ist vor allen Dingen inzwischen dieser würdevolle Moment. Ja, ist so ein bisschen wie, wenn man essen geht und wenn man toll essen geht und sich dafür aber auch ein bisschen schick macht und diesen Moment mit einer ganz anderen Haltung entgegentritt und damit so seine eigene Bereitschaft für Genuss unterstreicht. War das jetzt zu viel des Guten?
Nee, gar nicht. Ich würde dir nur
du bist selber weggedöst. Nee,
gar nicht. Ich wollte dich nur ausreden lassen, um Höflichkeitsformen zu wahren. Ich würde dir zustimmen und widersprechen. Ich glaube, dass die besondere Wahl des Glases eine Offenheit in dir auslöst, dass man sich dem Wein widmen kann, dass man den Wein versucht zu genießen und nicht nur zu saufen oder zu trinken. Die Ebene darüber hinaus das Glas aber bringen muss. Also ich verkoste ja in verschiedenen Verkostungspanels und habe immer so zwei Gläser, die ich parallel verwende. Das eine ist Zaltus, andere sind die Ziergläser und habe dann in der Tat meinen Favoriten. Aber nehme immer das andere Glas, um eben weil Zaltus ja jetzt relativ stark gehypt wird, immer die Betrachtungsweise der Welt zu haben. Kannst du dem folgen oder klingt das zu skurril?
Noch.
Genau. Also auf der einen Seite versuche ich den Wein so zu probieren, wie andere ihn, weil viele eben Zaltus nehmen. Auf der anderen Seite versuche ich sie in meinen Präferenz mit dem Ziehglas zu probieren. Bin da jedes Mal sehr, sehr begeistert in diesem direkten Vergleich. Fand es dann eben jetzt auch bei diesem Tasting und bei diesem Presslunch ganz großartig, mich mal wieder neu zu begeistern. Ähnlich wie du wieder begeistert warst, neu zu begeistern, wie gut diese Gläser eigentlich sind. Jetzt möchte ich da keinen Werbelauf für diese Gläser daraus werden lassen. Das, was du gesagt hast, habe ich in einer Parallele zum Beispiel nicht. Also wenn du jetzt zum Beispiel die extrem dünn maschinengefertigten Gläser von Spiegel oder Definition nimmst, die sind ähnlich filigran, ähnlich feingliedrig in der Haptik, in der gesamten Ausstrahlung, wie es mundgeblasene Gläser sind. Aber dieses Quäntchen mehr, was eben mundgeblasene Gläser können die nicht. Also die Weine wirken anonym und wirken blass darin, wenn man sie direkt vergleicht. Und das war für mich so eine Erkenntnis, wo ich sage, okay, dieses Mundgeblasen, neben dessen, dass man ein Unikat hat, dass man ein besonderes Glas hat, muss doch etwas haben, was sich chemisch, physikalisch, biologisch erklären lässt, aber was man eben auch fühlen kann, was man greifen kann, wo sich dieser Mehrwert in den Gläsern, die ja mittlerweile leider, muss ich sagen, schweinteuer geworden sind,
was heißt das?
Aber muss sich darin begründen. Na, wir haben damals angefangen bei den Gläsern mit, ich glaube 35 Euro mittlerweile kosten die in den 70, also 70, 75 je nach Glasart, was schon eine Hausnummer ist. Was sich darin aber begründet, diese Definition kosten glaube ich 20 oder so und ich würde trotzdem für zu Hause diesen Mehrwert ausgeben, um eben den Wein umso mehr zu genießen. Ja, es ist begründbar in Energiekosten, blablabla, Mindestlohn und so weiter. Und da, um den Punkt zu kriegen, war eben es erstaunlich, dass wir in München waren, dass wir eine relativ starke Zusage beim Presselunch hatten und sehr viele Ausfälle durch
Corona und Oktoberfest.
Also was heißt durch Oktoberfest? Weil Oktoberfest Corona oder weil sie zum Oktoberfest gegangen sind?
Weil einige beim Oktoberfest waren und dann im Nachhinein
da nicht weggekommen
mussten,
sind.
Dass, dass dieses sehr stark gehypte Happening dort in München den ein oder anderen Corona-Fall ausgelöst hat.
Naja, was heißt Happening? Ich meine, das ist so ein Fest, in der, das ist schon eine Institution für die Stadt. Ja, da hängt auch wirtschaftlich ist relativ auch, viel dran.
Ja,
ich habe
mal
eine Reportage
gemacht,
da hast du in diesen großen Zelten, die schieben da, keine Ahnung, 90.000 halbe Hühner durch in der Wiesenzeit. Also die entvölkern quasi ganze Landstriche. Also wenn du dir da überlegst, wie viel Haxen und wie viel Braten und so weiter, und gibt eine eigene Polizeiwache. Paulaner zum Beispiel haben unter der Theresienwiese ist ein eigenes Leitungssystem installiert, damit das Bier also von A nach B kommt zu deren verschiedenen Zelten. Ja, also auch eben in der Geschwindigkeit, in der Temperatur etc. etc. Ich meine, gefühlt machen die ja morgens den Hahn auf und erst abends wieder zu. Das ist ja schon, das ist ja, also.
Nicht nur gefühlt.
Genau. Und das ist wirklich, ist ein logistisches, es ist ja vor allen Dingen eine Logistikschlacht. Ja, dort eben all die Nahrungsmittel hinzukriegen, ja, all die Getränke und dann auch natürlich, also auch das alles ja wieder wegzukriegen, ja, also Stichwort Toiletten und was da irgendwie alles dazu gehört. Das ist ja schon hart. Und hinterlässt ja auch so gesellschaftliche Spuren. Ich finde, wenn du dann so in der Gegend um die Wiesen unterwegs bist und ist keine Parkbank mehr frei, überall sitzen
schlafen.
Menschen mit entweder schlafen oder mit einem sehr leeren Blick, dann ist es schon auch, also ist nicht einfach, ja. Aber da lebt natürlich alles davon. Alle, die dann irgendwie hakenstraff nachts nochmal einen Döner essen müssen und so weiter, ja, in der Gegend rumrum. Das ist, also ich kann die Stadt München oder die Bayern auch verstehen, dass sie daran festhalten wollen, sei es aus Traditionsgründen und oder sei es eben auch aus rein wirtschaftlichen Gründen. Das Einzige, was ich übrigens, das ist auch noch was von wegen Moin, was ich nicht gemacht habe, wurde ich irgendwie erst angeraunzt, aber dann irgendwie doch, war das dann doch okay. Also ich bin natürlich nicht in irgendwie Lederhose und Tracht dahin, sondern so ein bisschen blau-weiß habe ich, so die bayerischen Farben der allgemeinen Würdigung habe ich mich bekleidet, aber ansonsten, ich bin kein Bayer. Und so zu tun, da finde ich, es wirkt irgendwie albern. Also jetzt, da kann man sicherlich sehr unterschiedlicher Meinung sein, ob man sich für so ein Fest entsprechend kleidet, aber ich habe davon Abstand genommen.
Okay. Es war auch das, was ich am meisten seinerzeit in Amerika gehört habe, München Oktoberfest. Also es ist schon weltweit eine richtig mega riesengroße Nummer. Um diese Brücke zu schlagen, 90.000 Hühnchen ist natürlich enorm, weil es ja bald wieder ein Thema ist. Thanksgiving, Amerika. Was schätzt du, wie viel Truthähne dort?
Wie viele Millionen Tafeln Amerikaner gibt es dann? Irgendwie 150 oder keine Ahnung. Da würde ich... Hast du eine Zahl?
Ich habe eine Zahl.
Na dann 10 Millionen.
46 Millionen.
Nicht schlecht.
46 Millionen Truthähne. Ich finde das so irre.
Ach, 46. Also es sind 330 Millionen Menschen, die da wohnen.
Familie hat 4 Leute. Nicht alle essen, aber trotzdem, manche essen 2. Wenn du die Leute anschaust.
Ja. Also jeder einen.
Ja, genau.
Das stimmt leider. Also das ist schon eine Menge.
Ja.
Hut ab.
Also mit den Zahlen würde ich vielleicht heute, ich glaube, wir fangen an zum Lester-Podcast zu werden, das Ganze beschließen, oder?
Das stimmt, bevor wir jetzt haben wir haben erst die Bayern so ein bisschen durchs Dorf getrieben, jetzt die Amerikaner, das ja auch in diesen schwierigen Zeiten muss man die freundschaftlichen Fronten halten, ja, man darf keine neue Front aufmachen. In diesem Sinne würden wir sagen, bleiben Sie uns gewogen.
Bis bald.
Auf Wiederhören.